Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen.
Eine andere Perspektive reinbringen.
Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch umsetzen.
Also auch in unserem Konsumverhalten.
Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit.
Ich glaube, da verändert sich schon
ja,
was.
Ja, hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Das war wirklich schön. Es hat Spaß gemacht.
Let's go.
Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
Also, ich schaue in ein freundliches Gesicht und das gehört Lambert Schneider. Wir haben vor ein paar Monaten schon mal gesprochen. Lambert, ich habe nochmal nachgeschaut. In Folge 56 haben wir uns ausgetauscht über echte Klimaverantwortung. Warum Kompensieren nur der Anfang sein kann und welche anderen Modelle und welche Hintergrundinformationen ganz wichtig sind, so zu diesem Thema. Ganz herzlich willkommen, lieber Lambert Schneider vom Öko-Institut zu Die Zeit ist jetzt.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir wieder sprechen.
Ja, genau. Und wir hatten das letzte Mal dann so, als wir uns weiter ausgetauscht hatten, auch gemerkt, dass du ja jemand bist, der sehr bei allen Weltklimakonferenzen als Teilnehmender auch mit dabei ist und wir in dir jemanden hätten, der durchaus so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könnte, einmal dahingehend, wie diese Konferenzen eigentlich organisiert sind. Das sind ja durchaus Dinge, die man so, wenn man nur in der Tagesschau darüber Berichte hört oder so, nicht unbedingt mitbekommt, wie funktioniert dieser Apparat eigentlich und inwieweit es dann auch zwischendurch auch vielleicht das eine oder andere gibt, an Anekdoten, an Nebeninformationen, die einfach interessant sind mitzubekommen, um so einigermaßen nachvollziehen zu können, was diese Konferenzen eigentlich beinhalten und was sie uns auch bringen sozusagen. Ich erinnere noch, dass du erzählt hast, eigentlich sind es zwei Veranstaltungen in einer. Vielleicht fangen wir damit mal an, dass du mal umreißt, was passiert dort bei den Weltklimakonferenzen.
Ja, genau, das trifft es ganz gut. Die eine Hälfte, das sind die offiziellen Verhandlungen. Mhm. Da treffen sich alle Staaten der Welt und verhandeln Abkommen und das Kleingedruckte von Abkommen. Mhm. Und die andere Hälfte kann man sich vorstellen wie so eine große Messe. Mhm. Da kommen alle möglichen Menschen hin, von Industrie, von Forschern, von Nichtregierungsorganisationen und tauschen sich aus, machen Veranstaltungen, wo man dann Panel hat und geben Vorträge und tauschen sich aus zu allen möglichen Themen, zu ihrer Forschung, zu den Verhandlungen und so weiter.
Wenn Fridays for Future zum Beispiel da ist, sind die ausschließlich im zweiten Teil, im Messeteil unterwegs oder haben die irgendwie auch ihre Finger drin in diesem Verhandlungssektor?
Ich denke, die sind im ersten Teil in diesem Messeteil unterwegs, aber es gibt auch viele Nichtregierungsorganisationen, sicher auch Fridays for Future, die sich dann auch mit den Regierungsdelegationen treffen und sozusagen mit denen reden und sagen, das sind unsere Positionen, könnt ihr die in den Verhandlungen berücksichtigen, ihr solltet dies und jenes tun, also Lobbyarbeit im Grunde genommen.
Okay, und wenn du jetzt jedes Mal mit dabei bist, was ist denn deine Rolle dort?
Ja, ich bin Teil der EU-Delegation, schon sehr lange bei den Klimaverhandlungen und bin dann mit für ein Unterthema zuständig, nämlich die internationalen Kohlenstoffmärkte, also auch, wo es auch um Klimakompensation geht, unsere letzte Podcast-Folge zusammen. Mhm. Genau, und da werden eben internationale Regeln für den Handel von Emissionsrechten verhandelt.
Okay. Die nächste wird ja sein vom 30.11. bis 12.12. in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai. Und wann ist denn so eine Konferenz für dich dann eine gute? Also wenn wir dir mal so ein bisschen in Zeitraffer dann schon im Voraus über die Schulter schauen könnten, also was würden wir dich dort tun sehen und wann würdest du sagen, ey, diese Konferenz und meine Teilnahme dort, das muss ja auch tierisch anstrengend sein, was ich so gehört habe von den Menschen, die dort sind. Wann hat es sich dann gelohnt, mal wieder an so einer Konferenz teilgenommen zu haben?
Also ich habe eigentlich nach jeder Konferenz das Gefühl, es hat sich gelohnt. Selbst wenn man gescheitert ist, es ist einfach, das Thema ist so wichtig und es funktioniert nur, wenn alle Staaten zusammenarbeiten. Insofern denke ich, dass diese Konferenzen extrem wichtig sind. Manchmal werden die so stilisiert vorher. Dann ist immer die Frage, rettet die nächste Klimakonferenz die Welt? Oder nein, schaffen wir es? Und ich glaube, es ist wichtig, da ein bisschen anders drauf zu gucken, dass es halt ein kontinuierlicher Prozess ist, wo man über viele Jahre hinweg Schritt für Schritt langsam es schafft, sich international zu einigen und die Regeln Schritt für Schritt ambitionierter zu machen. Und natürlich sind die Regeln dann nicht immer ganz super, aber es ist trotzdem gut, Regeln zu haben, die wo sich alle Staaten zu verpflichten können und sozusagen so Minimalregeln zu haben, die für alle gelten. Das finde ich schon sehr wichtig.
Ich finde es gerade doppelt gut, mit dir heute im Gespräch zu sein, Lambert, weil ich gerade in den letzten Tagen so viel aktuelle Forschungsergebnisse gesehen habe und aktuelle Vorträge von Marc Benecke zum Beispiel, dem bekannten und cool, nicht nur aussehenden, sondern sprechenden Kriminalbiologen, der ja quartalsweise auch die aktuellen Studien in die sozialen Medien auch bringt. Da gibt es nicht allzu viel Anlass für Optimismus. Auch wenn er sagt, dass in der Scientific Community eigentlich kaum noch WissenschaftlerInnen zu finden sind, die an dem 1,5-Grad-Ziel sich weiterhin orientieren und sagen, dass selbst konservative Vorhersagen bei 2,7 Grad jetzt sind, mit den entsprechenden Kipppunkten und den planetaren Grenzen. Dazu gab es jetzt auch viele Studien in der letzten Zeit, die ja durchaus ein nicht so positives Bild auch zeichnen. Jetzt sagst du durchaus, Mensch, also selbst wenn da man sagt, bestimmte Dinge sind gescheitert, trotzdem bist du da ja ganz optimistisch oder mit einem positiven Blick dabei. Was genau passiert denn da, dass du dann sagst, es ist trotzdem wichtig, das zu tun und eben mit einem anderen Blick drauf zu schauen auf mögliche Fortschritte in so einer Konferenz?
Ja, ich glaube, dieser internationale Prozess ist halt wichtig, um alle Länder an Bord zu holen. Mhm. Und es braucht natürlich am Ende immer die Klimapolitiken der einzelnen Länder. Die sind entscheidend dafür, wie viel passiert. Aber so ein internationaler Prozess wirkt ja in alle Länder hinein und vielleicht auch in Länder, wo Klimaschutz jetzt nicht ganz oben auf der Tagesordnung steht. Und insofern sind aus meiner Sicht diese Prozesse schon sehr, sehr wichtig.
Kannst du so eine Prozesskette mal so in Stichworten mal nachzeichnen? Also wie geht das dann? Da kommen die ganzen Menschen an und wie geht das dann so im Schnelldurchlauf, bis man am Ende sagt, man hat etwas, was man gemeinsam mit Blut und Schweiß und Tränen erarbeitet hat und sagt, jo, jetzt geht's zurück in die Heimat.
Ja, es fängt natürlich mit der Tagesordnung an. Das ist immer schon so ein großer Knackpunkt. Mhm. Also auf der letzten Klimakonferenz haben wir die Tagesordnung am letzten Tag verabschiedet.
Oh Gott.
Und bis dahin hatten wir nur eine provisorische Tagesordnung. Und alle Verhandlungen, die dann in den zwei Wochen stattfinden, wären quasi umsonst, wenn man sich am letzten Tag nicht auf die endgültige Tagesordnung einigt. Also das hat dann immer noch mal so ein bisschen Spannung. Also die Tagesordnung ist immer schon mal die erste Hürde. Kann man sich überhaupt einigen? Vieles steht natürlich fest, worüber man redet, aber kann man sich auf bestimmte Punkte einigen, die dann Länder auch einbringen wollen, können dem die anderen Länder zustimmen. Und dann gibt es so ein großes Plenum, wo sich sozusagen alle Staaten treffen oder mehrere Plenen von verschiedenen Gremien. Und dann werden Unterarbeitsgruppen eingesetzt und in diesen Unterarbeitsgruppen werden dann die Details verhandelt. Das sind auch große Räume, da sitzen auch oft 200, 300 Leute drin. Und am Ende fließt praktisch wieder alles zurück ins Plenum und wird dann verabschiedet. Das ist aber in der Regel nur eine Formalie. Aber es gibt natürlich auch einzelne Fälle, wo im Plenum am Schluss nochmal was blockiert wird.
Ist das dann so, wie man das aus Filmen kennt oder teilweise so aus Insiderberichten, dass dann häufig die Musik gar nicht in den offiziellen Sitzungen spielt, sondern in Nebenräumen, während der Pausen, in Kleingrüppchen, die sich dann verziehen und so? Wie ist denn da so die Struktur hinter der Struktur?
Ja, es findet doch ganz schön viel Transparenz statt. Darauf legen halt gerade die kleineren Staaten noch immer sehr viel Wert, dass wirklich an einem großen Tisch mit allen Ländern diskutiert wird, dann wird halt ein Thema diskutiert und dann können sich Länder melden. Es gibt auch Ländergruppen, die sich zusammentun wie die EU und eine Position vertreten. Und die melden sich dann und sagen etwas und dann gibt es Moderatoren und das Klimasekretariat, die unterstützen die Moderatoren und die kommen dann immer wieder mit neuen Textvorschlägen auf Basis von dem, was gesagt wurde. Natürlich ist es so, dass man sich am Ende unter Umständen nicht in diesem ganz großen Kreis immer einigt, sondern es gibt dann natürlich manchmal auch bilaterale Treffen und manchmal gibt es so ja dann auch kleine Endrunden, wo dann in kleinem Kreis bestimmte Sachen versucht wird, Kompromisse zu finden.
Okay. Und was würdest du sagen, gibt es etwas an der Arbeitsweise oder auch auf der Ergebnisebene, von dem du sagst, das kriegen Leute wie du mit, die direkt dran teilnehmen, das bekommt die Öffentlichkeit aber nicht unbedingt mit?
Ja, ich glaube, dass in der Öffentlichkeit werden hauptsächlich, also es gibt so zwei Arten von Entscheidungen. Es gibt immer eine sogenannte Mantelentscheidung, das ist die politische Entscheidung. Da stehen sozusagen die großen Linien drin. Da diskutiert man zum Beispiel in Dubai jetzt, wollen wir ein globales Ziel haben für den Ausbau der erneuerbaren Energien? Das wird einer der großen Diskussionspunkte sein. Und das sind sozusagen die großen Linien, die in diesen Mantelentscheidungen festgehalten wird. Und daneben gibt es halt diese technischen Arbeitsprogramme, Also da verhandeln wir im Grunde genommen die Details des Pariser Übereinkommens, also das Kleingedruckte. Mhm. Und das verfolgen schon auch NGOs und so, aber das wird in der Öffentlichkeit oft sehr viel weniger wahrgenommen.
Jetzt habe ich gehört, auch so als ein Teil der Kritik, wie die Konferenzen aufgebaut sind, dass die Lobbyisten durchaus dort ja auch mit vertreten sind. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl stimmt, aber dass so gesagt wurde, wenn die Öllobbyisten von der Anzahl der Delegierten her Ländervertreter wären, dann wäre das eine der größten Länder auf der Erde, um also einen Bezug zu kriegen zu der Anzahl, wie stark die dort vertreten sind. Kannst du das bestätigen aus deiner Innenperspektive?
Ja, die Frage ist immer, also es gibt sehr viele Teilnehmer, die nicht Regierungen sind, aber die meisten dieser Teilnehmer sind halt in diesem Messeteil und tauschen sich sozusagen aus. Also es ist jetzt nicht so, dass sozusagen die EU-Delegation laufend irgendwelche Lobbyisten trifft und von denen lobbyiert wird, sondern es ist eher so, die nehmen natürlich schon Einfluss auf die Verhandlungen, aber vielleicht stärker auch im Vorfeld bei der Positionierung der Länder, als dass die jetzt vor Ort einen riesengroßen Einfluss haben, würde ich sagen.
Okay.
Trotzdem gibt es diese Debatte und es gibt immer mal wieder Initiativen, die sagen, die haben auf der Klimakonferenz eigentlich nichts zu suchen und die müssten ausgeschlossen werden.
Mhm. Und wie ist da so die Meinung? Oder wenn du sagst, das poppt mal hoch, also gibt es da ernstzunehmende Strömungen, das wäre dann ja eine Neuerung, ne? Dass man andere Kriterien einsetzen würde, die definieren, welche Personengruppen und Interessengruppen in welchem Teil dieser Veranstaltung etwas zu suchen haben.
Ja, das ist immer mal wieder aufgekommen, aber es ist einfach etablierte Praxis, dass es ein inklusiver Ansatz ist und dass sozusagen alle mit am Tisch sitzen können. Also bisher hat sich das nicht durchgesetzt, dass man da bestimmte Gruppen ausschließt.
Wie homogen ist denn die Perspektive darauf, wie es um unseren Planeten bestellt ist? Was ich vorhin so kurz habe anklingen lassen, wir steuern, wenn ich jetzt sage fröhlich, also irgendwie diese Ironie hat im Moment so bei diesem Thema eigentlich überhaupt gar keinen Platz. Also wir steuern auf die 2,7 Grad zu und das ist noch konservativ freundlich geschätzt. Und wenn man sich nur ein bisschen mit den Zahlen und mit den Prognosen beschäftigt, dann ist man irgendwie, erinnert man sich an Greta Thunberg, die sagt, unser Haus brennt, ja, und was tun wir eigentlich? Wie ist so das Gefühl oder das Vibrieren in so einer Konferenz? Also gibt es dazu eine homogene, gemeinsam getragene Status Quo-Verortung, so was eigentlich die Dringlichkeit des Themas angeht? Oder ist das sehr, sehr weit gestreut noch? Weil wenn das stimmt, was Marc Benecke sagt, so die Araber haben neulich gesagt, irgendwie wir werden jeden Tropfen Erdöl, der in unserem Land ist, den werden wir verfeuern. Ja, da geht gar kein Weg dran vorbei. Wie ähnlich siehst du da oder auch heterogen die Interpretation der jetzigen Lage unserer Welt?
Ja, also es gibt natürlich Länder mit den unterschiedlichsten Interessen bei den Klimaverhandlungen. Es gibt sozusagen Länder, die wollen eigentlich eher Sand ins Getriebe streuen und alles bremsen. Und es gibt Länder, zum Beispiel die Allianz der kleinen Inselstaaten, die ja jetzt am stärksten vom Klimawandel betroffen sind, die versuchen, möglichst viel Ambition in den Klimaverhandlungen reinzubringen. Also da wird schon natürlich mit sehr unterschiedlichen Interessen in den Verhandlungen agiert. Und dann geht es immer darum, wo kann ich den Kompromiss finden. Dennoch würde ich sagen, das finde ich immer ganz interessant, sozusagen die wissenschaftliche Grundlage des Klimawandels wird dort eigentlich nicht diskutiert und angezweifelt, was ja sozusagen von vielen anderen Akteuren immer wieder angezweifelt wird. Das ist aber bei den Klimaverhandlungen bisher eigentlich nicht Thema, sondern es ist Konsens, dass der Klimawandel sehr starke verheerende Auswirkungen haben wird, dass wir mehr tun müssen. Wir haben uns global auf diese Ziele geeinigt, 2 Grad, unter 2 Grad und möglichst 1,5 Grad. Und das ist sozusagen, darauf basieren die Diskussionen.
Okay.
Trotzdem kann es natürlich sein, dass Länder sagen, wir haben einfach unterschiedliche Interessen, wie wir das machen. Die anderen Länder müssen mehr machen, die haben historisch mehr ausgestoßen, die Industriestaaten. Also im Grunde genommen ist es auch immer eine große Gerechtigkeitsdebatte, die da drunter liegt. So die Frage von Indien, ja, wie viel Klimaschutz sollen wir denn machen? Wer ist historisch eigentlich dafür verantwortlich und so weiter? Das ist dann halt eher so die Position, aber nicht, dass Indien sagt, wir brauchen diese Klimaziele gar nicht.
Okay, dann setzen wir da mal an. Gibt es denn dazu ein Bewusstsein? Weil beim vorletzten Klimastreik, wo ich war, kam beim Kundgebungsplatz ein älterer Herr auf mich zugeschossen und brüllte mich an, dass doch gefälligst China jetzt endlich mal etwas gegen den Klimawandel tun sollte. Und da gab es jetzt nicht die Möglichkeit, ins konstruktive Gespräch zu gehen. Aber er hat durchaus etwas angesprochen, was man ja häufiger in den Debatten mitbekommt. Da geht der Fingerzeig erstmal woanders hin, so nach dem Motto, sollen doch die anderen, die im Moment relativ viel CO2 emittieren, sollen die doch ihre Hausaufgaben machen und dann können wir uns mal überlegen, was wir im eigenen Vorgarten tun. Wie ist es denn um diese Art Diskussion bestellt, wenn es um die Verantwortungsübernahme geht, gerade der historisch auch emittierten CO2-Äquivalente?
Ja, da gab es immer natürlich lange Diskussionen darum, wer muss welche Verantwortung tragen, und es ist einfach irgendwann klar geworden, dass man sich auf internationaler Ebene gar nicht auf einen Schlüssel einigen kann. Mhm. Weil natürlich jedes Land hat eine andere Vorstellung davon, was fair ist. Und das ist einfach unmöglich, sich mit 190 Ländern sozusagen top-down zu einigen, wer muss jetzt wie viel machen. Mhm. Und deswegen hat man unter dem Pariser Übereinkommen einen anderen Ansatz verfolgt. Jedes Land verpflichtet sich, so viel zu machen, wie es kann, aber es ist... Jedes Land muss ein Klimaziel einreichen, aber die Höhe des Klimaziels kann das Land selbst bestimmen. Und es muss dann aber darlegen, warum ist das fair und ein Beitrag, um eben diese globalen Klimaziele zu erreichen. Und dann guckt man alle 5 Jahre, okay, und das ist jetzt, steht dieses Jahr an, die globale Bestandsaufnahme, man guckt dann alle 5 Jahre, okay, wo stehen wir jetzt mit unseren Klimaschutzzielen, mit den Verpflichtungen und der globalen Erwärmung? Mhm. Und in der nächsten Runde werden dann die Klimaziele wieder nachgebessert. Okay, da stehen wir, da müssen wir hin. Und dann ist halt jedes Land wieder ermutigt, ein ambitionierteres Klimaschutzziel einzureichen. Also es ist so ein, wie soll man sagen, so ein positiver, sich positiv selbst verstärkender Mechanismus. Okay. So ist die Idee unter dem Pariser Übereinkommen. Okay. Dass halt die Länder immer gucken, was machen die anderen, und dass dann jeder nach und nach immer mehr drauflegt und man so halt das Klimaproblem löst.
Nehmen wir dann mal an, dass zum Ende des Jahres eben diese Bestandsaufnahme jetzt nach den ablaufenden 5 Jahren dann gelaufen ist. Was würdest du denn sagen für die Weltfamilie, sozusagen für die Weltgemeinschaft? Was wäre eine Einigung, zu welchen wichtigen Punkten oder sogar welche Ergebnisse wären gut für diese nächste Klimakonferenz?
Ja, also die globale Bestandsaufnahme ist auch die allererste, die jetzt unter dem Pariser Übereinkommen stattfindet. Mhm. Das ist schon wirklich ein wichtiges Thema. Okay. Und vielleicht so zu dieser Frage, wo stehen wir, weil du das vorhin auch so angesprochen hattest. Wir sind natürlich weit entfernt von diesem 1,5-Grad-Ziel und es ist tatsächlich extrem schwierig, das überhaupt noch zu erreichen. Das ist sozusagen das halbleere Glas, aber vor 10 Jahren waren wir irgendwie mit den Klimazielen, die wir dort hatten, eher bei über 4 Grad. Mhm. Und jetzt sind wir irgendwie zwischen 2 und 3 Grad, je nachdem, wie man es rechnet und was man betrachtet. Mhm. Und wir sind sozusagen schon ein Stück des Weges gegangen. Und es reicht noch überhaupt nicht, aber ich finde es halt auch wichtig anzuerkennen, das ist ein
Fortschritt,
dass wir schon ein Stück des Weges gegangen sind.
Das ist wohl wahr. Ich finde das total cool, dass ich in dir jetzt jemanden habe, mit dem ich jetzt einfach so das immer spiegeln kann, was ich im Laufe der letzten Jahre aufgeschnappt habe. Also die Wahl der Orte zum Beispiel ist etwas, was ich in der letzten Zeit häufig aufs Brot geschmiert gekriegt habe, auch von Menschen, die jetzt nicht so themenaffin sind dazu, und gesagt, naja, man trifft sich in Ägypten, irgendwie jetzt trifft man sich in Dubai, ja, auch nicht unbedingt das Land oder die Vereinigten Arabischen Emirate, die sich in der letzten Zeit ja jetzt auch nicht so unbedingt hervorgetan haben als Vorreiter jetzt, um klimawirksam sich zu verhalten. Es gab neulich eine schöne Reportage über europäische Familien, die in Kuwait leben mit ihren Kindern und die mal aus ihrem Lebensalltag erzählt haben. Das sind Kinder, die aufwachsen und die nie während des Tages auf Spielplätze gehen können, weil man nur morgens um 5 oder irgendwie abends um 8 oder um 9 überhaupt in der Lage ist, über den Asphalt zu gehen und die Distanz zu den Spielflächen auch überqueren kann und erreichen kann. Und da hat man so richtig gemerkt, ja, was da so mit passiert mit uns. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich dich fragen? Ach so, die Orte, die Wahl der Orte. Wie kommt denn sowas zustande irgendwie? Das erinnert einen ja ein bisschen daran, wenn ausgelost wird, in Anführungsstrichen, wo die nächste Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Also, wie geht das?
Ja, also es gibt ein Prinzip, dass das immer so nach UN-Regionen geht. Es gibt in der UN 5 Regionen und die Klimakonferenz wechselt immer von diesen Regionen. Mhm. Also das sind dann so Lateinamerika und Karibik, Afrika, Osteuropa, die westliche Welt, Asien, das sind so die 5 Regionen. Mhm. Und das wechselt immer. Im Prinzip funktioniert das so, dass Länder eine Interessensbekundung abgeben können, ob sie so eine Klimakonferenz ausrichten wollen. Und dann spielen halt logistische Aspekte auch eine große Rolle. Mhm. Es gibt halt gar nicht so viele Orte auf der Welt, wo man Konferenzen mit 30.000, 40.000 Leuten gut durchführt.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm.
Ja, genau. Sind einfach riesige Events. Mhm. Und dann entscheidet praktisch ein UN-Gremium letztendlich, wo das stattfindet. Es ist aber anders als bei der Fußball-Weltmeisterschaft jetzt nicht so, dass man da immer unzählige Bewerbungen hat, weil so eine Klimakonferenz auszurichten hat halt auch relativ hohe Kosten, mhm, für das Land erstmal. Das Land hat natürlich auch einen Nutzen, weil dann viele Menschen kommen und da in Hotels übernachten. Aber viele Kosten muss sozusagen tatsächlich das Land tragen, die diese Klimakonferenz ausrichten. Mhm. Und es ist halt ein riesiger Logistikaufwand. Mhm. Aber natürlich ist es politisch auch von Bedeutung, mhm, so eine Konferenz auszurichten. Und deswegen ist das dann für manche natürlich interessant. Mhm.
Dann lass uns mal überlegen, ob wir so in dieser Welt der Nichtmesse, also jetzt so, wo eben verhandelt wird, bevor wir gleich den Kontext wechseln und dann auch mal so in diesen Messeteil schauen, gibt es irgendetwas, von dem du sagst, das wäre durchaus interessant für die Öffentlichkeit da draußen so zu erfahren, wie das denn so läuft, irgendwelche Aspekte, bevor wir dann gleich so auf diesen messeähnlichen Teil der Weltklimakonferenz dann schauen?
Ja, was ich immer faszinierend finde, ist, dass die Regeln sagen, man muss im Konsens entscheiden und dass das auch wirklich passiert. Und jeder, der irgendwie irgendwelche Prozesse verfolgt, egal wo das, mhm, ist, in welchem Kontext, weiß, wie schwierig es ja ist, im Konsens zu entscheiden. Mhm. Und ich finde es immer erstaunlich, dass man es überhaupt schafft. Manchmal ist es auch tatsächlich so, dass ein Land alleine oder zwei Länder eine Entscheidung blockiert haben. Das passiert durchaus und dass die dann vertagt wird. Aber dass man es schafft, am Ende die Kompromisse so auszuhandeln, dass jeder etwas bekommt und jeder etwas geben muss, mhm, und man dann überhaupt es schafft, sich international im Konsens zu einigen, das finde ich schon etwas Großartiges so gesehen.
Ja, wenn du das so, ja, benennst, dann haben wir ja bisher gedanklich so getan, als wenn wir in einer Blase sind. Jetzt frage ich mich gerade, es gibt ja jetzt viele Spannungsfelder und geopolitische und ressourcenorientierte Motive von verschiedenen Ländern. Hast du da irgendwie den Eindruck, inwieweit das mit reinspielt in die Klimakonferenzen? So nach dem Motto, wenn man dort bestimmte Deals eingeht, dann hat man eine Woche später, wenn man sich irgendwie im G7-Gipfel oder irgendwie bei einer anderen Veranstaltung trifft, dann andere Vorzeichen, unter denen man sich begegnet. Gibt es da irgendwie Bezüge, Querbezüge? Oder hast du eher den Eindruck, dass das durchaus losgelöst voneinander ist?
Naja, es kommt so ein bisschen darauf an, was diskutiert wird. Also wenn man diese ganz politischen Entscheidungen diskutiert, dann spielt natürlich die globale Politik eine große Rolle. Mhm. Ne? Da finden andere Diskussionen, also da spielen die Diskussionen um den Ukraine-Krieg rein. Mhm. Da gibt es Diskussionen um die Reform der Finanzarchitektur. Da gibt es die globale Gerechtigkeitsdebatte. Diese Sachen spielen da alle rein. Ich würde sagen, wenn man jetzt so mein Themenfeld verhandelt, diese internationalen Kohlenstoffmärkte, da spielen natürlich die ganzen Interessen der Staaten rein, aber das ist jetzt nicht so verknüpft dazu, was woanders stattfindet. Mhm. Vielleicht gibt es mal ein G7-Treffen oder ein G20-Treffen, wo auch Beschlüsse zu dem Thema jetzt speziell gefasst werden. Mhm. Das war so bei der letzten G7. Das hat dann natürlich auch einen gewissen Einfluss vielleicht auf die Verhandlungen. Aber diese technischere Ebene, da sprechen ja auch die Fachleute aus den Ministerien miteinander, da spielen diese Sachen nicht so stark rein.
Okay. Wir ziehen den Besuch der Fee mal eben kurz vor, weil die beim Kohlenstoffhandel so sich überlegt hat, wenn sie Lambert einen Wunsch erfüllen könnte und du gehst am 12.12. aus der Konferenz zwar müde und trotzdem einigermaßen glücklich und zufrieden raus. Kann man benennen, inwieweit ihr dann weitergekommen seid in diesem Anwendungsfeld Kohlenstoffhandel?
Ja, kann man schon. Also Ziel ist, dass wir eine Entscheidung treffen und die Regeln weiter verfeinern und abschließen. Mhm. Diese Entscheidung ist super technisch. Mhm. Das sind total komplizierte Themen, die wir da verhandeln. Und ich glaube, wenn wir aber versuchen, die Umweltintegrität aufrechtzuerhalten und die Ambitionen, dann sind das gute Entscheidungen. Bei diesen Kohlenstoffmärkten besteht ja immer so das Risiko, dass die auch eher schaden können, als dass sie dem Klima nutzen, mhm, können, wenn hinter den Zertifikaten keine wirkliche Tonne CO2 steckt, mhm, und so weiter. Mhm. Und da kommt es eben auf diese Detailregeln an, ob das so ist. Und deswegen ist es eben manchmal wichtig, auch an diesen kleinen Schrauben sehr lange und sehr mühsam und sehr gründlich zu verhandeln.
Die Bepreisung von CO2, die emittiert wird, spielt das in der Konferenz auch eine Rolle? Wird darüber auch verhandelt?
Also es wird nicht direkt darüber verhandelt, welcher Preis jetzt irgendwie global gelten sollte, aber es werden eben die Regeln für Emissionshandelssysteme oder für diesen internationalen Emissionshandel, die werden verhandelt. Aber so Fragen wie Besteuerung, das ist halt immer so, das ist Nationalstaatensache. Also es wird nicht gelingen, international könnte man ja auch sagen, alle Staaten müssen eine Mindest-CO2-Steuer einführen. Das wird man bei den Klimaverhandlungen nicht
durchsetzen, hinbekommen. Ne? Genau, ja, genau. Okay, dann lass uns mal rübergehen. Und ich habe schon jetzt Mitleid mit mir, wenn ich irgendwie aus dem ersten Teil irgendwelche Sequenzen rausschneiden soll. Da wüsste ich im Moment überhaupt nicht, was ich machen soll da. Vielleicht wird es eine lange Folge, müssen wir mal gucken. Wenn wir jetzt mal rübergehen zu dem Messeteil, wie ist denn das? Also tobt da das Leben und da sind Karneval, Umzüge und Fridays for Future, macht da was oder andere auch? Oder ich habe gehört, bei Fridays for Future in Ägypten war es so, dass die Uhrzeit und den Ort ganz genau mit Markierung auf dem Boden zugewiesen bekommen haben, wo sie dann ihre Protestbanner aufmalen oder aufschlagen konnten. Und da wurde auch gesagt, ja, das war in der prallen Mittagssonne und das war auch nicht im Schatten von einem Gebäude, sondern direkt in der Sonne. Also man mutete da durchaus so, vermutete dahinter dann auch Kalkül. Bring mal diesen Messeteil für uns gerne so ein bisschen hier in den Vordergrund und beleuchte den mal. Wie stellt man sich den vor?
Ja, also es sind meistens tatsächlich wie so riesengroße Zelte oder Messehallen erstmal. Und in diesen Messehallen gibt es dann so aufgebaute Veranstaltungsräume mit Stühlen, wo eben so Podiumsdiskussionen stattfinden, wo PowerPoint-Präsentationen gehalten werden, also wie so ein Webinar im Grunde genommen, aber live vor Ort. Das sind so, da haben ganz viele Organisationen und Länder haben Pavillons. Und dann gibt es eben auch noch so Messestände, wo alle möglichen Organisationen über sich informieren, also wo man rumlaufen kann und man sieht, ah ja, hier ist die Welternährungsorganisation, die hat einen Stand, dann kann ich dort mit den Leuten sprechen. Mhm. Und es ist meistens sehr voll, also es laufen die ganze Zeit Menschen rum, es gibt oft zu wenig Toiletten, es gibt oft zu wenig Essen. In Ägypten haben wir zum Teil über eine Stunde angestanden, um irgendwo was zu essen.
Und sehr teuer, habe ich gehört. Das muss ja ultra teuer gewesen sein.
Ja, die Preise wurden dann gesenkt im Laufe der Konferenz. Also die haben dann schon auch nachgebessert und es wurden zusätzliche Toiletten aufgestellt und so weiter. Und zwischendurch hat man dann eben an zugewiesenen Orten auch so Demonstrationen von NGOs und so weiter. Und was ich auch aber lustig finde, ist, dass sich dort halt alle treffen auf so einer Klimakonferenz. Also sozusagen die Wichtigen und die Unwichtigen. Und auf der letzten Klimakonferenz bin ich dann auch fast Nancy Pelosi versehentlich in die Arme gestolpert oder so. Also, oder man sieht dann, da gibt es so einen Haufen von Menschen, die diskutieren. In der Mitte steht Franz Timmermans und man kann sich einfach dazustellen und zuhören. Ja, cool. Und so. Also man ist oft sehr nah so dran an, ja, wo einfach alle möglichen Menschen mit diskutieren und auch viele Politiker da sind und man die sehr hautnah miterleben kann. Das finde ich auch immer interessant.
Gibt es irgendetwas, was dich irgendwie immer wieder überrascht, wenn du dort bist oder was sich vielleicht in den letzten Jahren, du hast ja durchaus den Überblick jetzt auch über mehrere Konferenzen, was sich irgendwie entwickelt hat, was höchstwahrscheinlich jetzt zum Ende des Jahres so sein wird, was vor ein paar Jahren vielleicht noch undenkbar war?
Ja, also die Größe der Konferenzen ist halt ein Thema, die hat so in der Entwicklung der Zeit immer weiter zugenommen. Das liegt natürlich daran, dass dieses Thema auch mehr Aufmerksamkeit bekommt und es ja auch ein wichtiges Event ist. Es liegt auch daran, dass immer mehr Leute das Event nutzen, um sich zu vernetzen. Die Klimakonferenz jetzt in Dubai soll ein neuer Rekord werden. Also der bisherige Rekord sind, ich weiß nicht die genaue Zahl, so um die 40.000 Menschen. Und dieses Mal sollen es über 80.000
werden. Ja, das ist Dubai. Groß muss es sein.
Genau. Die größten Gebäude, dann alles. Muss man auch die größte Klimakonferenz machen.
Ja, Wahnsinn.
Genau. Also die Größe und die Zunahme in der Größe, das ist eigentlich sowas, ja, was mir jetzt einfällt, was so das vielleicht Überraschendste ist.
Das bringt mich vielleicht zu einer letzten Frage. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt voll interessiert und ich möchte mal mitmachen. Ich möchte einer der 80.000 sein. Werden die Tickets ausgeschrieben wie bei einem großen Rockkonzert und ich muss schnell sein beim Buchen oder muss ich wichtige Menschen kennen wie Lambert Schneider, der mich da irgendwie durch die Hintertür reinlotst oder wie kommt man da, wie ist man Teil des Ganzen?
Ja, also man kann sich nicht persönlich akkreditieren, sondern es sind Organisationen, die unter der UN akkreditiert sind. Mhm. Organisationen können sich sozusagen bewerben um eine Akkreditierung. Und dann als Organisation, zum Beispiel das Öko-Institut ist eine akkreditierte Beobachterorganisation. Und wir melden dann immer jedes Jahr an, wie viele Leute wollen wir hinschicken. Mhm. Und dann gibt es immer viel mehr Anmeldungen, als es Plätze gibt. Und dann bekommt man eine Quote zugeteilt. Mhm. Und dann heißt es, okay, ihr habt euch um 6 Leute beworben. Ihr dürft mit zwei oder drei Leuten kommen. Und dann ist es an uns, wen wir akkreditieren. Also mhm. in der Regel akkreditieren wir natürlich Mitarbeiter des Öko-Instituts, mhm. die sozusagen hinfahren. Aber man kann auch mal jemand von einer anderen Organisation, die dringend noch einen Platz brauchen, mhm. und wenn man noch einen übrig hat, kann man sozusagen auch jemand anders akkreditieren. Mhm. Also die Menschen müssen nicht bei der Organisation arbeiten.
Ich glaube, diese Karte wird auch von einigen NGOs gezogen, wenn es darum geht, Personen oder Personengruppen, die es sich eigentlich nicht leisten können, auch finanziell daran teilzunehmen, denen Plätze dann auch mit oder die Teilnahme mit zu ermöglichen.
Genau, das Finanzielle ist halt immer auch noch die andere Seite. Also es gibt tatsächlich auch Fonds, auch für Entwicklungsländer, dass die ärmsten Länder sozusagen da finanziell unterstützt werden. Mhm. Weil natürlich sind die Flugtickets extrem teuer in der Zeit, mhm. aber natürlich sind die Hotels auch immer extrem teuer in der Zeit. Mhm. Und da kann man wirklich auch sein blaues Wunder erleben. Also vielen Menschen in Ägypten ist es passiert, dass sie mit einer Buchung von einem Anbieter ankamen und dann hieß es, nein, alle Booking kommen, Dinge sind storniert.
Ja, Wahnsinn. Oder so. Und dann stehst du da in der Wüste.
Versuchen die Hotels mehr Geld rauszubringen und sagen dann, ja, sie können schon einen Platz haben, aber jetzt für 1.000 Euro die Nacht. Und also da hört man auch manchmal haarsträubende Geschichten.
Mhm, genau. Jetzt, wir haben Dubai, 80.000 Leute. Irgendwann kriegten wir ganz bissige Memes und Hochrechnungen, wie viel CO2 emittiert werden pro Weltklimakonferenz und dann so böse Kommentare, so nach dem Motto, wir versuchen doch irgendwie das Klima oder die Welt eigentlich uns zu retten. Ich glaube, die Welt kommt gut ohne uns Menschen aus, aber wir wollen ja eigentlich gerne noch eine Zukunft haben. So. Du glaubst dann durchaus nach wie vor, eine rhetorische Frage hast du vorhin eigentlich schon beantwortet, also dass es trotzdem lohnenswert ist, weiterzumachen, auch wenn wir diese Wachstumsphasen haben und sagen, die nächste ist mit doppelt so vielen Leuten dann am Gange und der Dubaier Flughafen wird brummen bis zum geht nicht mehr, um die ganzen Leute da hin und her zu bringen.
Ja,
also trotzdem weitermachen.
Genau, das sind natürlich Emissionen, die verursacht werden, aber wenn man das in diesem globalen Kontext sieht, dann ist es halt wirklich ein ganz, 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 ganz kleiner Anteil der Emissionen, die dadurch verursacht werden. Und was ich vorhin gesagt habe, also ohne das Pariser Übereinkommen und ohne die Regeln des Pariser Übereinkommens würde die Erde viel, viel wärmer werden, als sie es jetzt wird. Mhm. Natürlich reicht es nicht, aber es macht eben jeder Zehntel Grad auch einen Unterschied. Mhm. Und die Alternative zu sagen, wir machen keine Klimakonferenzen, wäre wirklich für das Klima aus meiner Sicht fatal.
Mhm. Wo ist denn die übernächste Klimakonferenz? Da steht der Ort doch bestimmt auch schon fest, oder?
Ja, die wird in Osteuropa sein. Da steht die Region fest, der Ort noch nicht. Mhm. Es gibt wohl verschiedene Bewerbungen. Ich habe gehört, dass, oder vielleicht noch nicht offizielle Bewerbungen, aber zumindest Interessen von Bulgarien, von Armenien, von Aserbaidschan. Mhm. Das sind sozusagen Länder, die zumindest mal signalisiert haben, dass sie Interesse haben. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, die Klimakonferenz danach wird wieder in Lateinamerika stattfinden. Und da hat Brasilien Interesse bekundet und die haben gesagt, wir wollen das mitten im Regenwald machen, in einer Stadt, die mitten im Regenwald liegt. Und sozusagen, um die Problematik der Abholzung des Regenwaldes zu verdeutlichen, um den Leuten zu verdeutlichen, was heißt das. Aber logistisch ist das natürlich der Wahnsinn, sag ich mal, das in irgendeiner Stadt zu machen, die so schwer erreichbar ist, wo alle Leute erstmal nach Sao Paulo reisen müssen und wo es wahrscheinlich auch nicht die notwendigen Hotelbetten gibt.
Na, wird auch spannend sein, das dann weiter zu beobachten und zeitlich vorher mitzubekommen, was die Weltklimakonferenz dann verhandeln wird und entwickeln wird, dann Ende November und Anfang Dezember. Lambert, mit deiner Hilfe konnten wir jetzt so ein bisschen so mal reinschauen und mal so eine Ahnung davon kriegen, wie das denn so läuft, so dieser Apparat und was so die Dreh- und Angelpunkte sind. Und für diese Erkenntnisse sozusagen sage ich dir ganz herzlich Dankeschön für unser informatives und wie immer, wie ich finde, sehr angenehmes Gespräch. Danke dir.
Ja, herzlichen Dank auch. Hat Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch. Cool.
Das war der Nachhaltigkeitspodcast. Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KV&P Unternehmensberatung.